Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, auch liebe Freunde über den Livestream, seid alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen stille werden dürfen und zu hoffen, dass der Herr zu uns spricht. Ein Jahr. Darf ich jetzt schon das Wort Gottes mit euch teilen? Und das ist mir eine große Freude. Ich kann mich noch erinnern, wie der Start war vor genau einem Jahr. Und die Zeit vergeht so schnell. Und jetzt stehen wir schon wieder am Anfang eines neuen Jahres. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mit jedem neuen Jahr, da geht man nochmal in sich, schaut zurück und fragt, was wird sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in ein neues Jahr geht. Vielleicht habt ihr auch so etwas wie Neujahrsvorsätze. Ich habe mit den Schülern in diesen letzten Tagen so ein bisschen gesprochen, was denn ihre Gedanken für das neue Jahr sind. Und dann kam so einiges. Neujahrsvorsätze, sportlicher zu werden. Neujahrsvorsätze, bessere Noten zu schreiben. Neujahrsvorsätze und so weiter. Ich weiß nicht, was deine Neujahrsvorsätze sind, falls du denn welche hast. Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, etwas zu verändern in deiner Arbeit, in deiner Familie, vielleicht auch mit deinen Kindern in der Erziehung, vielleicht auch in der Ernährung. Es gibt ja manche Geschäfte in Deutschland, die den Januar starten mit veganer Ernährung. Was auch immer deine Vorsätze sind. Ich bin auch Menschen begegnet, die gesagt haben, ich möchte in diesem Jahr Jesus näher kommen. Ich möchte, Jesus, deine Stimme hören in diesem Jahr. Wir lesen die Bibel, aber manchmal verstehen wir nicht, was drinne steht. Manchmal beten wir, aber haben den Eindruck, es fühlt sich leer an. Und deswegen verstehe ich auch, dass manche Leute, und das betrifft mich auch, dass wir sagen, wir möchten näher zu dir kommen. Und letztes Jahr hatten wir auch als Gemeinde dieses Motto gehabt. Dieses Jahr hat die Adventgemeinde in Österreich ein anderes Motto, nämlich, wer weiß es? Auf Wasser gehen, was für ein Neujahrsvorsatz. Ist der gewagt? Denn wenn man so manchmal drüber nachdenkt, wie manche Neujahrsvorsätze starten, aber wie sie dann nach einer gewissen Zeit enden, ist es gewagt? Und ich verstehe aber gleichzeitig auch diese Sehnsucht, die dahinter steckt, nämlich ähnlich wie Petrus inmitten der Ängste, inmitten der Stürme und inmitten all unserer Alltagsprobleme irgendwo nah bei Jesus zu sein. Und ich glaube, in unseren Zeiten, in denen wir heute leben, kann man das gut verstehen. Herr, ich möchte deine Stimme hören in diesem Jahr. Ich möchte dir näher kommen. Aber wie? Und dieses Wie, das wollen wir heute in der Predigt ein bisschen angehen. Wie kannst du in deinem Leben, in deinem Alltag im Jahr 2025 Jesus näher kommen? Wie kannst du seine Stimme hören? Und ich möchte euch einen Vorschlag geben, und zwar eine Antwort, Psalm 1. Psalm 1 als Antwort auf unsere Frage nach dem Wie. Die Psalmen, das ist ein großes Gesangbuch des israelischen Volkes. Von Gott inspirierte Lieder, aufgeschrieben für das Volk, stark identitätsbildend. Die Psalmen wollen gelesen werden, die Psalmen, die wollen gesungen werden, aber diese Psalmen, die wollen auch gebetet werden. Diese Psalmen, die wollen, dass du sie nicht nur liest, sondern du sollst eintauchen in die Welt der Psalmen. Warum? Weil sie eigentlich ein Handbuch sind für die Lebensgestaltung. Die Psalmen sind nichts anderes als die Lebenssituationen verschiedener Menschen und wie sie in diesen Lebenssituationen Gott begegnet sind und seine Stimme gehört haben. Die Psalmen sind, Achtung, die Lieder von Jesus gewesen. Wir werden noch darauf zurückkommen. Aber der Psalm 1 ist ganz besonders und für mich persönlich auch besonders. Mich verbindet irgendwie der Psalm und die Geschichte mit diesem Psalm ganz persönlich in meinem Leben schon seit einigen Jahren. Aber der Psalm 1, und da starten wir jetzt gleich rein in diesem Psalm, der Psalm 1, der ist in der Hinsicht besonders, weil der Psalm nicht ein Gebet ist, sondern, und jetzt schaue ich in diese schöne Deko, ich wusste jetzt nicht, wer die, das, wir hatten uns nicht abgestimmt mit der Deko, aber Gott hat so geführt. Der Psalm 1 ist eine Tür in die Welt der Psalmen. In der Psalmenforschung weiß man, dass die Psalmen 1 und 2 das Eingangsportal bilden in die Welt der Psalmen. Und wenn du die Psalmen lesen und verstehen willst, egal welchen, musst du erst als jüdischer gläubiger Mensch durch das Eingangsportal gehen, damit du überhaupt in diese Welt der Psalmen eintauchen kannst. Das ist nämlich Psalm 1 und 2 zusammen. Wir werden heute eher den Fokus auf 1 legen. Aber dieses Tor zu den Psalmen kann auch deine Tür in diesem Jahr sein, um Gott näher zu kommen und seine Stimme zu hören. Wir wollen durch diese Tür gehen in 3 Schritten. Wir wollen sie kennenlernen und wollen die Anleitung vom Psalm 1 für uns in Anspruch nehmen. In 3 Schritten möchte ich mit euch Psalm 1 genauer anschauen. Erstens, die Tür zum Gebet, woran ein Leben mit Gott erkennbar wird. Zweitens, lernen durch die Tür ein- und auszugehen. Und drittens, der Mann, der die Tür öffnete. Okay, in diesen 3 Punkten wollen wir uns den Psalm 1 anschauen. Die Tür zum Gebet, lernen durch die Tür ein- und auszugehen und drittens, der Mann, der die Tür öffnete. Die Tür zum Gebet. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die sehr schnelllebig ist, sehr rasant. Alles ist sofort möglich. Wir sind reizüberflutet. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir kaum noch innehalten. Wir haben es quasi verlernt, zur Ruhe zu kommen. Ankommen ist etwas ganz Schwieriges. Raphael Bonelli, sein letztes Buch, was er im November rausgebracht hat, befasst sich nur mit diesem Thema. Ankommen in der westlichen Gesellschaft. Wie geht das? Das ist ein Thema, was alle beschäftigt. Und dieser Psalm möchte uns auf einmal die Augen öffnen, wie das geschieht. Wenn wir den Psalm uns anschauen, die ersten 2 Verse, dann lesen wir hier: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Interessant ist, dass gleich zu Beginn in diesen 2 Versen der Weg dargestellt wird von einem gerechten Mann. In der Elberfelder Bibel steht drin, glücklich der Mann. Luther sagt, wohl dem. Ja? Aber es geht um einen, der gesegnet ist. Und was ist das Besondere an diesem gesegneten Menschen? 3 Dinge, die er nicht tut und eine Sache, die er tut. Ist euch das aufgefallen? 3 Dinge, die er nicht tut, sind stehen, gehen und sitzen bei den Sündern, Spöttern und Gottlosen. Im Gegensatz zu der einen Sache. Wir werden gleich sehen, was diese eine Sache ist. Aber das Interessante ist allein schon, wenn man diese 3 negativen Beispiele anschaut, was dieser Mann nicht tut, der gesegnete Mann, dann fällt was auf. Und zwar, hier wird ein Bild projiziert, ein Bild, was eine Richtung vorgibt. Ist euch das aufgefallen? Gehen, stehen, sitzen. Da ist ein Richtungsverlauf drin. Mit anderen Worten, in diesen 3 Dingen ist ein Prozess markiert, den dieser Mann, dieser gesegnete Mensch nicht nachgeht. Und das Spannende ist halt eben, wenn man sich das genau anschaut, dass es mit der Gedankenwelt zu tun hat. Warum? Weil er ist nicht dem schlechten Rat gefolgt, er ist nicht in der schlechten Gemeinschaft und er ist nicht an diesem schlechten Ort gelandet. Bevor er an diesem Ort angekommen ist, hat das Ganze aber angefangen mit einem Nachdenken, einen Rat. Mit anderen Worten, der Psalm sagt, dass dieser gesegnete Mensch in seiner Gedankenwelt sich etwas vorgenommen hat. Es geht also um unsere Gedanken. Es ist ganz typisch im Judentum auch. Im Talmud wird eben gesagt, gib Acht auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Gib Acht auf deine Worte, sie werden Taten. Gib Acht auf deine Taten, sie werden zur Gewohnheit. Gib Acht auf deine Gewohnheiten, denn sie formen deinen Charakter, gib Acht auf deinen Charakter, denn das ist dein Schicksal. Oder zum Beispiel Paulus, Römerbrief Kapitel 12, wo er sagt, erneuert euch in eurem Sinn, Römer Kapitel 12. Mit anderen Worten, das Thema der Gedanken wird gleich hier am Anfang aufgegriffen. Das sind die drei Dinge, die er nicht tut, dieser gesegnete Mensch. Aber jetzt wollen wir den Fokus mal legen auf das, was er tut. Was ist diese Tür zum Gebet, die hier angesprochen wird? Ich möchte es noch einmal lesen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das eine, was dieser gesegnete Mensch tut, ist, er sinnt über die Tora Tag und Nacht. So. Und jetzt weiß ich, und es ist ein gewisses Risiko für mich jetzt, aber ich habe mir in der Vorbereitung diese Woche wirklich überlegt, ob ich es eingehe oder nicht, aber ich möchte es eingehen. Es ist ein Risiko, was ich jetzt gleich sagen werde, aber es kann einfach sein, dass ich mich missverstanden werde. Aber ich möchte das Risiko trotzdem eingehen und ich möchte versuchen, es euch so gut wie möglich zu erklären, damit es irgendwie tiefer irgendwie in unserem Herzen ankommt. Das Wort Tora, Luther übersetzt es mit Gesetz, das Wort Tora, was hier steht, der gesegnete Mann, der über die Tora nachsinnt, bedeutet wörtlich eigentlich die Lehre, sprich die Weisung. Früher waren es die fünf Bücher Mose, später im Verlauf des israelischen Volkes waren es dann auch andere Schriften, die Erfahrung, sprich die Geschichte der Erlösung Gottes im Alten Testament. Und darüber sollten die Juden dann nachdenken. 500 Jahre nach Mose kamen die Psalmen. Mit anderen Worten, es brauchte ein Update zu der Weisung im Glauben. Und deswegen schreibt man nun auch die Psalmen und das, was die Weisung ist, mehr als nur die fünf Bücher Mose. Aber die Frage, die jetzt hier in diesem Vers drin steht, ist, was ist das Merkmal des gerechten Menschen, des gesegneten Menschen? Was ist das Merkmal dieses Menschen? Und wir kennen dieses Lied, was wir unseren Kindern immer wieder beigebracht haben. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ihr kennt es, oder? Wenn du wachsen, habt ihr den Baum gesehen? Wenn du wachsen willst. Okay. Und manchmal sind wir dabei zu sagen, das Merkmal eines gerechten Menschen ist, dass er die Bibel liest. Das Merkmal ist, dass dieser gerechte Mensch betet. Manche sagen, das Merkmal ist, dass gerechten Menschen in welche Kirche er geht. Aber wisst ihr was? Der Psalm sagt was anderes. Der Psalm sagt, woran man den Gerechten erkennt. Nämlich an was? Am Nachsinnen über die Weisung des Herrn Tag und Nacht. Das ist das Merkmal des Gerechten. Das ist die eine Sache, die dieser Mensch tut. So. Und wie geht es uns damit manchmal? Wenn wir beten und dann ins Gebet, wenn wir Bibel lesen und dann ins Gebet gehen, haben wir manchmal den Eindruck, dass wir irgendwie so eine gewisse Leere spüren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Bibelstunden gebe, mit Menschen zusammen bin, merke ich, dass manche vielleicht nicht so oft zur Bibel greifen, weil sie sie nicht verstehen. Und dann sagen sie mir, ja, wenn ich bete, weiß ich manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Meine Bete sind irgendwie ziemlich ähnlich, haben sich auf ein paar Vokabels reduziert und sind so ziemlich knapp und kurz. Warum? Und ich glaube, dass die Antwort ein bisschen in dem steckt, dass das Merkmal nach Psalm 1 eines Gerechten nicht dezidiert so im Lesen allein ist oder im Beten allein in sich selbst, sondern da ist noch ein Bindeglied dazwischen. Das ist so, wie wenn du zum Beispiel jetzt im Winter ein Auto starten möchtest mit einem kalten Motor und Vollgas geben willst. Das ist so, wie wenn wir die Bibel lesen und dann Vollgas durchgehen wollen ins Gebet, aber wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Der Motor ist gar nicht warm dazu, ist nicht bereit dazu. Oder du wachst aus im Winter aus deinem warmen Bett und willst dann eine kalte Dusche nehmen, so richtig eiskalt. Ich mache das voll gerne. Aber bevor ich das mache, muss ich erst einmal so ein bisschen mich akklimatisieren, ja? Weil mein Herz das sonst nicht packt. Weil es sonst einfach richtig schlägt. Und dieses Bild ist ein bisschen schwach, aber ich möchte es trotzdem hernehmen. Das Bibellesen und das Beten ist Teil unserer geistlichen Übung. Aber der Psalm sagt, da gibt es etwas dazwischen. Und das ist das Merkmal des gesegneten Menschen. Und was ist es? Nachsinnen. Und hier haben wir das Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Aber wisst ihr was? Nur wir in der deutschsprachigen Welt haben dieses Problem. Es ist unglaublich. Und deswegen, das ist jetzt das Risiko, aber ich möchte es eingehen, weil ich bin halb Latino und deswegen habe ich kein Problem mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, aber ich weiß, in der deutschsprachigen Welt ist das ein Riesenproblem, denn das Wort Nachsinnen ist einfach sowas von oldschool, dass wir einfach gar nicht mehr mit diesem Wort umgehen. Das Wort Sinnen, Nachsinnen, wenn du nachschaust, was das bedeutet ja sowas wie nachdenken, tiefer darüber überlegen, grübeln, Gedanken nachhängen, Acht haben. Also, frage ich euch, was hast du nach der Predigt gesonnen? Liebe Studenten und Schüler, wenn ihr in der Mensa sitzt, ne, und da sitzt dann jemand so, kommst du dann zu deinem Freund, was sinnst denn du gerade? Mach dir das so zu Hause. Wer von euch gebraucht dieses Wort in seinem alltäglichen Sprachgebrauch? Wer? Ich habe im Duden nachgeschaut über die Worthäufigkeit dieses Wortes und der Duden sagt, es ist selten im letzten Vierteljahrhundert gewesen. Ich würde vorschlagen, und deswegen, hier kommt jetzt der entscheidende Schritt für uns in der deutschsprachigen Kultur, ich würde vorschlagen, wir bräuchten mal ein Update für dieses Wort. Weil wenn der Psalm sagt, dass das Kennzeichen des gesegneten Menschen ist und wir mit dem Wort nichts mehr anfangen können, außer die Schlachter, die sagt noch forschen, aber es trifft's auch nicht ganz genau, brauchen wir ein Update. Und das Update kommt aus dem Hebräischen und ich finde es einfach genial. Das Update aus dem Hebräischen öffnet uns mal wieder die Augen. Denn das Wort Chagga kommt vor bei den Tauben, kommt vor bei den Löwen und kommt auch bei anderen Situationen vor, aber auch bei den Menschen. Und ich möchte euch das Beispiel ganz praktisch machen. Eine Taube, was macht sie? Okay, das ist das hebräische Wort Hagar, wenn der Kontext im Alten Testament eine Taube meint. Ja, die Gurt. Was macht der Löwe? Ne? Steht in der Bibel. Das macht Hagar, der Löwe. Er brüllt so ein bisschen vor sich hin. So, und was macht der Mensch, der gesegnete Mensch? Er, Hagar. Und wie sollen wir das jetzt übersetzen? Da steht jetzt nicht, er gurt hin und her. Er brüllt auch nicht herum. Sondern, und das ist jetzt das Spannende, im Hebräischen wird dann das Wort übersetzt mit murmeln, so brummeln, laut vor sich hinlesen, deutet man es dann. Und hier wird ein Bild gezeichnet vor unseren Augen, was wir nicht kennen, weil wir es verlernt haben. In der Antike war das vollkommen klar, dass wenn man was gelesen hat, man es nie leise gelesen hat, sondern man hat es vor sich so leise vor sich hingeredet. Schaut mal an die Klagemauer, was machen heute gläubige Menschen dort, die Juden? Sie lesen, aber nicht leise, sondern sie, Hagar, sie, ja, so ein bisschen so brummeln, so ein leise vor sich hinreden. Sie sinnen, sagen wir im Deutschen, gebrauchen dieses Wort aber nicht, sondern die Menschen, die haben das, was sie gelesen haben, memoriert in ihrem Gedächtnis und reden es leise vor sich her. Das ist das, was hier steht. Das ist das Kennzeichen des gesegneten Menschen. So. Und jetzt möchte ich gerne das Risiko eingehen, weil ich habe mir alle deutschsprachigen Bibeln angeschaut, die ich so kenne. Ich habe mir alle englischsprachigen Bibeln angeschaut, die ich so kenne. Alle französischen, alle italienischen, alle portugiesischen und alle spanischen. Und mir ist eins aufgefallen, es gibt einen großen Unterschied zwischen den deutschen Bibeln und all den anderen Bibeln, die ich da so gelesen habe. Denn in allen anderen Sprachen wird hier dieses Wort Hagar übersetzt mit einem Wort, was für uns gleich alles sprengt. Und ich sag's jetzt einfach, dort steht, Blessed is the man who meditates on the law of God. Bendecido el hombre que medita en la ley de Jehová. So, was ist das für ein Wort? Meditieren. Gesegnet ist der meditierende Mensch. So, bei manchen stellen sich vielleicht gleich schon die Haare zu Berge. Aber bitte gebt mir noch ein paar Minuten, bevor ihr mich hier rausschmeißt, ja? Denn ich möchte meine Predigt begründen. Okay? Ich möchte meine Predigt begründen. Warum? Der Text sagt, der meditierende Mensch ist gesegnet. Und das Kennzeichen des gesegneten Menschen ist, dass er meditiert. Und das ist, ihr Lieben, das ist die Tür zum Gebet. Das ist das Bindeglied zwischen dem Wort und meinem Reden mit Gott. Das ist das, was dazwischen steht. Und das werde ich euch jetzt gleich zeigen wollen. Warum ist biblisches Meditieren hier gemäß Psalm 1 so wichtig? Drei Gründe. Und es steht alles hier in dem Text drin. Erster Grund, weil du dadurch Halt in deinem Leben finden wirst. Woran machst du das fest? Ja, schaut, was im nächsten Vers steht. Der das tut, dieser meditierende Mensch, ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Er hat Halt im Leben, der meditierende Mensch, der darin geübt ist, das zu tun, der ist verwurzelt und wird standhaft bleiben. Er ist verankert, selbst wenn kein Regen mehr fällt. Und das ist in den dürren Gegenden von Palästina oft so der Fall. Und deswegen ist das auch so ein besonderes Bild in der poetischen Sprache. Dieser Baum, der eben so verwurzelt ist an einem Bach. Er hat Halt im Leben auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn die anderen, Achtung, die anderen Quellen in deinem Leben versiegen. Denn wir suchen unser Leben und unsere Hoffnung in vielen anderen Quellen. Aber wenn die alle versiegen, dann wirst du nur Halt finden, wenn du an diesem Bach gepflanzt bist. Denn die Metapher, die hier ausgesprochen wird, ist, der Wasserbach ist was? Die Tora, die Weisung Gottes, das Wort Gottes. Und was ist in der Metapher das Hineinverwurzeltsein in diesem Bach? Das Meditieren, das Nachsinnen. Wenn dein Herz verwurzelt ist in Gott, durch Meditieren über Gottes Wort, dann wirst du Halt finden. Und der Kontrast dazu ist die Spreu. In den nächsten Versen, so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Sie haben diesen Halt nicht. Erster Punkt war das, warum das biblische Meditieren gemäß Psalm 1 so wichtig ist, weil es dir Halt geben wird in deinem Leben. Ein zweiter Punkt, weil es deinen Charakter entwickeln wird. Der Baum, der an so einem Bach wächst, ich habe euch das in der Kindergeschichte hier gezeigt, am Anfang war es ein kleiner Baum und später war es ein der Baum, der wächst. Ein Baum, der wächst, der hat Entwicklung. Ein meditierender Mensch, der reift zu einer stabilen Persönlichkeit, der hat Überzeugungen in seinem Leben, der kann zu seinen Meinungen und Entscheidungen stehen. Und liebe Jugendlichen, das ist kein Mama- und Papa-Glaube mehr. Das ist auch nicht der Glaube von deinem Pastor in der Gemeinde oder von irgendeiner anderen Person, sondern es ist die Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, wenn du dich übst in dieser biblischen Meditation. Weil du dadurch in deinem Charakter wächst, wie ein Baum, der heranwächst. Du weißt, warum du das tust, was du tust. Und nicht, wenn ich manchmal frage, warum gehst du denn in die Gemeinde? Naja, halt, weil meine Eltern auch in die Gemeinde gehen. Sondern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und die Frucht, ihr Lieben, wie uns im Neuen Testament gesagt wird, ist eine Frucht, die in dir Liebe, Freude, Freundlichkeit, Geduld hervorbringen wird. Du wächst in deinem Leben zu einer gesunden, stabilen Persönlichkeit. Das biblische Meditieren ist kein Gefühl allein, sondern es verändert dein Leben. Es durchdringt dich. Und ein letzter, dritter Gedanke, warum biblisches Meditieren gemäß Psalm 1 so wichtig ist, weil es dich segnen wird. Der Segen wird auf dir drauf sein. Es führt dich zu einer tiefen Freude, wenn es hier heißt, der Lust hat an seiner Weisung. Der Freude, der Gefallen hat an dem Wort Gottes. Ein US-amerikanischer Pastor, Edward Cloney, hatte mal Folgendes gesagt. Das Gebet ohne Meditation, und damit meinte er die biblische Meditation, führt zu einer Gemeinschaft mit Gott, die armselig und distanziert ist. Und überleg mal nur kurz für dich, ob nicht das vielleicht auch in deinem Leben hier oder da mal passiert ist. Das Gebet ohne Meditation führt zu einer Gemeinschaft mit Gott, die armselig und distanziert ist. Und deswegen, das ist mein erster Punkt gewesen, dass die Tür zum Gebet ist nach Psalm 1 das biblische Meditieren. Was uns Halt gibt, was unseren Charakter entwickelt und was dich segnen wird mit Freude und dadurch erkennbar ist, dass du mit Gott lebst. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Lernen, durch die Tür ein- und auszugehen. Also, was ist nun dieses biblische Meditieren? Ich habe gerade schon gesagt, es ist sowas wie ein Bindeglied. Die Tür zum Gebet ist ein Bindeglied zwischen dem Wort und dem Gebet. Und manchmal hört man dann eben den Einwand, wenn man über das Thema spricht, ja, Moment einmal, Meditation, das verbinden wir vor allem in unserer westlichen oder deutschsprachigen Welt, muss ich ehrlich sagen, mit transzendentaler, fernöstlicher Meditation. Und deswegen reden wir über dieses Wort auch nicht und auch nicht über den Gedanken, der in der Bibel hier ausgedrückt wird. Aber zum Beispiel bei uns in Peru, in der spanisch sprechenden Kultur, wenn du sagst, medita sobre la palabra del Señor, dann wirst du damit nie einen Anstoß erregen in deiner Gemeinde, weil es ganz anders konnotiert ist in der Sprache und auch im Englischen. You have to meditate on the words of God. So, das löst überhaupt keine Gänsehaut aus. Aber bei uns, ich weiß nicht warum, aber irgendwie löst das irgendwie so allergische Reaktionen aus. Aber wir sind es nicht gewohnt. Jetzt, was ist nun biblische Meditation? Und das möchte ich ganz klar unterscheiden. Es ist eben keine Sinnentleerung, wie in der fernöstlichen, dass du dich irgendwie entleerst und gar nicht mehr nachdenkst und nicht mehr weißt, wer und wo und wie du bist. Es ist genau das Gegenteil. Biblische Meditation ist eine Verstandessache, kognitiv, und biblische Meditation ist eine Herzenssache mit dem Herz. Ganz kurze Beispiele dafür. Das Murmeln, dieses Hagar, ist ein Auswendiglernen. Hier ist das Bild eines Menschen, der memoriert hat, die Worte Gottes, sie im Geiste murmelnd wiederholt, Tag und Nacht, und dadurch glücklich ist. Aber der Fokus bei diesem Murmeln, bei diesem Meditieren, bei diesem Nachsinnen ist nicht eine Entleerung, sondern der Fokus ist auf Gott. Das heißt, ein Fokus ist direkt auf jemand gerichtet. Psalm 63, Vers 7. Wenn ich wach liege, so sinne, sprich meditiere ich über dich nach. Ich fülle meine Gedanken mit Gott, nicht ich entleere sie. Oder zum Beispiel, der Fokus ist auf Gottes Tun. Psalm 77, Vers 13. Ich sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Das heißt, ich meditiere über die Dinge, die Gott gemacht hat und in meinem Leben und in der Geschichte. Ich fülle meine Gedanken kognitiv, rufe mir das in meinen Sinn. Mit anderen Worten, biblische Meditation ist ein Denkprozess, der meine rationalen Fähigkeiten in Anspruch nimmt und der mich einlädt, Fragen an das Wort Gottes zu stellen. Kommen wir in unser praktisches Leben. Wie machen wir das? Wie machst du das? Wir können das folgendermaßen uns vorstellen. Wenn du die Bibel liest und möchtest Gott auch in diesem Jahr näher kommen und seine Stimme hören, dann stell dir zwei Fragen, wenn du die Bibel liest. Erstens, was wollte dieser biblische Autor den Menschen damals mit seiner Botschaft sagen? Diese erste Frage, das ist ein bisschen Arbeit, darüber nachzudenken, aber sie ist entscheidend. Dass du über die Werke Gottes nachdenkst, über das, was Gott sagt damals, weil erst das wird dir helfen, später für dich eine Anwendung rauszuziehen. Und die zweite Frage, die du dir stellen musst, ist, welche Gedanken fügt der Abschnitt, den du gerade deiner Bibel gelesen hast, der Gesamtbotschaft der Bibel hinzu, die letztendlich auf die Erlösung Jesu Christi hinweist? Welche Gedanken fügt der Text, den du gerade gelesen hast, der Gesamtbotschaft der Bibel zu, die auf Jesus am Ende weist? Diese zwei Fragen, das ist ein bisschen Arbeit. Aber wenn du diese zwei Fragen durchgehst, dann fängst du an nachzudenken, du fängst an zu meditieren. Das ist nicht einfach so quasi Read the Digest Verse morgens, ich brauche nochmal schnell einen Psalm. Zack. Danke und bitte hilf mir unterwegs. Du gehst in einen Denkprozess hinein. Das ist biblisches Meditieren. Und dann, wenn du diesen Text verstehst, geht es noch einen Schritt weiter. Du fängst die Bedeutung dieses Textes an zu verstehen. Und wenn du die Bedeutung verstehen lernst, dann fängst du an zu meditieren, was das jetzt für dich bedeutet. Heute, für dein Leben, wie du das anwenden kannst. Zum Beispiel, Alejandro, lebst du oder lebe ich nach dieser Erkenntnis? Alejandro, was würde diese Erkenntnis, die ich gerade gelesen habe, in mir ändern? Alejandro, was würde mir fehlen, wenn ich nicht danach lebe? Asaf im Psalm 77 schreibt, in der Zeit meiner Not suche ich den Herrn, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke und ich sinne. Und das Spannende am Psalm 77 ist, dass am Anfang sein Leben voller Angst ist. Und obwohl er nachdenkt, er seine Angst nicht los wird. Aber je mehr er nachdenkt über die Werke Gottes, über Gott, umso mehr wird die Angst weggehen. Und der Psalm endet ohne Angst. Das ist wie ein Decrescendo der Angst und ein Crescendo des Nachdenkens über Gott und des Meditierens über seine Werke. Merkt ihr, die biblischen Schreiber, die wussten, wie das geht, aber das ist eine verlorene Kunst, eine Kunst, die wir verloren haben. Biblische Meditation ist also eine Verstandessache, die selbst in deinen tiefsten Ängsten dich da rausholen kann. Asaf ist ein Beispiel dafür und viele andere auch. Aber biblische Meditation ist auch eine Herzenssache. Wir in unserer aufgeklärt westlichen Gesellschaft sind sehr rational geprägt. Wir lesen die Bibel und wollen meistens nur verstehen, verstehen, verstehen. In Lateinamerika sind wir eher so Herzensmenschen, die da Emotionen und so weiter. Und es ist lustig, weil ich habe auf beiden Kontinenten immer wieder mal gepredigt. Ja? Und wenn ich dann eine Predigt hier bei uns im deutschsprachigen Raum gehalten habe, die exakt gleiche Predigt in Peru, die Leute sind mir manchmal in den ersten Reihen eingeschlafen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn los hier? In Österreich haben sie gesagt, oh, danke für deine Predigt, habe ich noch nie so verstanden und gesehen. Und in Peru, denke ich mir, was ist los? Hier kommen zwei Kulturen zusammen und letztendlich vereint auch die biblische Meditation beides, deinen Verstand und dein Herz. Und darin müssen wir uns üben. Meditation im biblischen Sinne ist Herzenssachen. Denn das eine ist auswendig lernen, das andere ist inwendig lernen. Und Gottes Wort möchte nicht nur gewusst werden, verstanden werden oder bejaht werden, sondern Gottes Wort möchte gelebt werden, möchte verdaut werden und ergriffen sein. Schaut euch den Baum an in diesem Bild. Der Baum nimmt das Wasser in sich auf. Er ist ja nicht einfach nur ein Kanal, der das irgendwie so durchpumpt wie irgend so ein Schlauchsystem von der Feuerwehr und es kommt dann an der anderen Seite raus und es hat nichts mit dem Schlauch gemacht. Der Baum saugt es auf und das verändert ihn, es durchdringt ihn. Und diese Metapher möchte ich kurz anwenden. Wenn du die Bibel liest, den Sinn verstanden hast, die Bedeutung, kommst du jetzt zu was es mit dir macht. Es durchdringt dich und ich frage mich dann, wenn ich so für mich die Bibel lese, Alejandro, siehst du eigentlich, wie geliebt du bist durch diesen Text, den du gerade gelesen hast? Alejandro, fühlst du den Schmerz, den deine Sünde bewirkt, wenn du das da gerade gelesen hast? Und egal welcher Text, den du liest, wenn du dir diese Fragen stellst, dann wirst du merken, wie das auf einmal in dein Herz versinkt, was hier eigentlich in dem Text drin steht. Alejandro, staunst du über die Schönheit der Liebe Gottes zu dir? Erlebst du die Freude eines dankbaren Herzens? Alejandro, merkst du, wie das Evangelium all deine Beziehungen verändern will? Und dann merke ich plötzlich, das geht nicht nur meinen Kopf, sondern es will in mein Herz richtig rein versunken werden. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, ich möchte nur ein paar hier anführen, wo genau das bei den Autoren der Bibel gemacht wird. Psalm 42, 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Psalm 57, 2. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Psalm 57, 9. Wach auf, meine Seele, wach auf. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So, das ist jetzt total spannend, wenn man diese ganzen, da gibt's so viele. Aber wenn du mal genau achtest, mit wem spricht denn der biblische Autor hier? Mit wem spricht er? Er spricht zwar in der Gegenwart Gottes, aber er spricht nicht direkt zu Gott, sondern er spricht zu seinem Herzen. Er spricht zu seiner eigenen Seele. Und was David uns hier eigentlich sagen möchte, ist, dass wir manchmal nicht nach den Wahrheiten leben, die wir in unserem Kopf haben, weil unser Herz so schnell vergisst, was Gott Gutes getan hat. Unser Herz muss ständig dran erinnert werden. Es ist nicht so, dass du irgendwie vergisst, was der Glaube an Jesus bedeutet. Das wirst du nicht vergessen. Aber diese Bedeutung, dass das in dein Herz hineinsinkt, hineinfällt, das vergessen wir zu schnell. Unsere instinktiven Gefühle, die wollen sich oft nicht leiten lassen von unserer kognitiven Glaubensüberzeugung. Und das weiß jeder, wie das ausschaut im Leben. Gottes Wort möchte also ins Herz eingebettet werden. Was Vergebung mit dir macht, was Gnade mit dir macht, was die Liebe mit dir macht. Füttere dein Herz. sättige dein Herz, nicht nur deinen rationalen Verstand. Und wenn du das tust, sagt der Herr, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über und du wirst Gott loben und du wirst ihn preisen, weil es dein Herz erfasst. Ein ganz tolles Beispiel. Ich habe vor drei Wochen darüber, vor vier, fünf Wochen habe ich darüber gepredigt. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Ein ganz tolles Beispiel für biblische Meditation ist Maria, die Mutter von Jesus. Nur an der Stelle kurz erwähnt, in Lukas Kapitel 1, Vers 46 und 47, der Anfang von ihrem Magnifikat, von diesem großen Lobgesang, falls sich manche noch an die Predigt erinnern können, sie fängt ihren Lobgesang an, was ich gesagt habe, ist das Herz voll ist, es geht der Mund über, scheinbar dürfte ihr Herz so berührt gewesen sein und all ihr sein, dass sie Folgendes sagte: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Sie spricht über ihre Seele und sie spricht über ihren Geist, sprich über ihren Verstand und über ihr Herz. Einfach alles. Sie ist die Person, die erste Person, die das Evangelium gehört hat von einem Engel höchstpersönlich. Und es erfüllt sie und es ergreift sie so dermaßen, kopfmäßig, aber auch in ihrer Seele und ihrem Herzen, dass sie komplett durchdrungen und durchdrungen ist. Und das ist für mich dieses Beispiel biblischer Meditation. Und sie zeigt uns, was passiert, wenn wir das tun. Du wirst gesegnet sein. Ja, Alejandro, es war schön und gut, dass du über diese Dinge redest, aber wie machst du das eigentlich? Wie machst du das? Ist lustig, weil diese Frage, die hat mir vor kurzem eine Person gestellt: Wie ernährst du dich eigentlich geistlich? Und bitte mach ein Video darüber, weil ich möchte es in meinem Bibelkreis zeigen. Gut, dann habe ich ein Video darüber gemacht und habe dann in das Video reingesprochen. Es war der Kinderbibelkreis von unserer Tochter. Das ist ein Online-Bibelkreis. Und das macht meine liebe Schwägerin. Und ich möchte euch ganz kurz an ein paar Gedanken zeigen, wie ich das für mich praktisch mache. Alejandro, wie meditierst du? Für mich persönlich ist der Psalm 1 ein tägliches, fast tägliches Gebet. Ich bete ihn seit einigen Jahren fast täglich, jeden Morgen. Warum? Weil es für mich wie die Tür ist. Es ist das Tor zum Gebet hin. Es führt mich näher hin. Ich gehe das für mich gedanklich durch und ich versenke das in mein Herz, was das bedeutet. Verstandesmäßig, aber auch herzensmäßig. Und dann komme ich ein Stück weit näher an. Denn das Erste ist, wenn ich morgens aufwache, zu meinem Gebetsteppich gehe oder egal, wo ich unterwegs bin, im Bett liege, unterwegs bin, stehe, wie auch bei dem, was Mose gesagt hatte bei der Kindersegnung eben, egal wo du bist, ja, egal wo du bist, aber das Erste ist, komm an. Und das ist, denke ich, ein großes Problem. Und für mich, ich habe oft gemerkt, Gott ist immer da. Wir sagen, Gott ist nicht da. Gott ist immer da. Die Frage ist, bist du da? Und das ist für mich ein entscheidender Grund, erstmal selber da zu sein und anzukommen. Und das mache ich meistens mit Psalm 1, um anzukommen. Mit dem Verstand, mit dem Herzen. Und dann in dieser Stille, das rezitiere ich für mich persönlich, in dieser Stille bleibe ich still und höre, was Gott dann in mein Herz spricht. Da ist noch nichts mit Bibellesen, aber so mache ich das für mich. Und dann, wenn ich irgendwo den Eindruck habe, dass ich irgendwo angekommen bin bei Gott, dann nehme ich das Wort und fange an zu lesen. Aufmerksames Lesen. Fragen kommen mir auf. Fragen über Gott. Fragen über den Menschen. Fragen über Jesus Christus. Über die Erlösung. Fragen über das Evangelium. Was ich dann mache, ist, ich lerne oft gerne Texte auswendig. Ich memoriere sie für mich. Weil es eine Kunst ist, die wir verlernt haben. Aber sie ist das Allernormalste in der Antike gewesen. Das eine ist das auswendig lernen und das andere, was für mich dann einfach wichtig ist, ist, dass ich es auch inwendig lerne. Denn eines ist es im Kopf zu haben, das andere ist es ins Herz versenken zu lassen. Indem ich mir nicht die Frage stelle, wenn das bedeutet, das ist der rationale Schritt der Bibellektion des Studierens, dass ich mich dann frage, welche Aufforderung hat dieser Text an mich? Und dann versuche ich diese Aufforderung mit meinem Leben zu verweben, so wie du auch zum Beispiel webst. Ich verwebe die Aufforderung aus diesem Text mit meinem Leben und bitte Gott, dass er das in mein Leben hineinwebt. Und hier kommt jetzt der letzte Gedanke in meinem persönlichen Meditieren, der für mich einer der wichtigsten und bedeutsamsten ist, nämlich in all dem, was ich lese, mir ins Herz hineinsinken lasse oder auch drüber nachdenke, in der Stille oder im Lautlesen oder im Rezitieren, was ich dann tue in meiner biblischen Meditation ist, ich suche nach Jesus Christus. In dem Text. Wisst ihr warum? In egal welchem Text, altes, neues, ganz egal. Weil Jesus seine Jünger unterwiesen hatte, an die Emmaus-Jünger, Er lehrte sie, was von ihm geschrieben war in allen Schriften. Er fing an bei Mose und den Propheten und legte es ihnen aus. Und den Psalmen, sagt er. Das bedeutet, dass jede Geschichte, jeder Abschnitt, jeder Text, jeder Vers, alles möchte deine Augen auf das Zentrum und die Hauptbotschaft der Bibel lenken. Und das ist Jesus Christus und seine Erlösung, die er am Kreuz vollbracht hat. Und du sagst, naja, wenn du das immer so machst, kannst du das mal als Beispiel zeigen? Und das ist mein dritter Punkt. Und der dritte Punkt, es ist, das berührt mich zutiefst in diesem biblischen Meditieren, was da dann eigentlich passiert. Schaut in die Bibel rein, hier kommt der dritte Punkt. Der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben heute, war die Tür zum Gebet. Das ist biblische Meditation, woran ein Leben eben ein gesegnetes Leben erkennbar wird. Der zweite Punkt war Lernen, durch die Tür ein- und auszugehen. Ist eine Verstandessache und eine Herzenssache und darin sich zu üben. Und der dritte Punkt ist der Mann, der die Tür öffnete. Ihr Lieben, über die Tora Tag und Nacht zu meditieren, das, was im Psalm 1 hier steht, das ist nicht im Psalm 1 erfunden worden. Es gibt mindestens 3 Stellen im Alten Testament, wo dieser Gedanke schon aufgegriffen wird. Erste Stelle, die wir finden, ist im 5. Buch Mose, im Kapitel 6. Das ist der Grund, warum ich heute bei der Kindersegnung diesen Text auch ausgewählt habe. Denn wir haben uns alle jetzt an das gedanklich erinnern können. Ja, dort steht, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, wenn du unterwegs bist oder wenn du ankommst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Mit anderen Worten, du sollst die nächste Generation erinnern und erinnern und immer wieder erinnern. Und es ist so wie dieser eine, der den Hammer und Meißel ist. Das ist lange, das ist ein... So. Da ist der Gedanke schon dabei. Tag und Nacht. Denk drüber nach. Zweite Textstelle, wo das vorkommt, ist 5. Buch Mose, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 17. Da ist die Rede von dem großen König Israels, der dann irgendwann kommen soll. Und über den König wird gesagt, dass dieser König 3 Sachen nicht tut. Und jetzt dürft ihr raten, wie viele Sachen er tut. Und eine Sache tut er. Daher hat der Psalm 1 dieses Bild. 3 Sachen, die er nicht tut und eine Sache, die er tut. Und die Sache, die der König tut im 5. Mose 17 ist, er soll eine persönliche Abschrift der Tora für sich haben und täglich drin lesen. Das ist die zweite Stelle, wo wir es haben. Und die dritte ist Josua Kapitel 1, wo Mose den Josua unterweist, mein lieber Josua, ich sage dir eins, fürchte dich nicht, kommt das Wort des Herrn. Aber dann sagt Mose, betrachte die Tora Tag und Nacht, Josua 1,8. Das bedeutet also, dass diese 3 Textstellen uns die Augen öffnen, dass eine Person, jetzt sind wir wieder beim Psalm 1, dass die gesegnete Person aus Psalm 1, in den ersten Versen, dass diese Person eine Josua-ähnliche Figur sein soll, die auf 5. Buch Mose 6 und 17 dem folgt. Weil das genau die Grundlage ist für den Psalm 1. Und jetzt, ihr Lieben, wenn wir das Tor zu den Psalmen, dem Psalm 1, hernehmen, und wir hatten ja gesehen, dass das Tor, das Portal in die Psalmen, Psalm 1 und 2 zusammen sind, wenn wir sie zusammennehmen, das ist echt, ich habe das für mich die Woche, boah, wenn du es zusammennimmst, wirst du merken, dass der gesegnete Mensch aus Psalm 1 der Mensch ist, der im Psalm 2 bezeichnet wird als der König Jahwes, als der Sohn Jahwes. Hier sind die Texte, 5. Mose 6, 5. Mose 17. Und der als der Gesalbte bezeichnet wird, der Messias. Wenn der gesegnete Mensch aus dem Psalm 1 identifiziert werden kann mit dem Messias, dem Sohn Gottes, dem König, der kommen soll. Wisst ihr, was das dann bedeutet? Dass dieser Psalm 1, wenn wir den lesen, eigentlich, dass dieser Psalm 1, dieser Mann, der durch diese Tür geht, dass es niemand anderes ist als Jesus Christus selbst, der dann auch kommen sollte. Den die Gemeinde der Gerechten segnet. Denn er lehnte ab den Rat der Gottlosen. Er trat nicht auf den Weg der Sünder und er saß nicht, wo die Spötter saßen. Und Jahrhunderte später, Und jetzt bitte folgt mir noch bei dem Punkt. Jahrhunderte später schreibt Matthäus das erste Evangelium im Neuen Testament. Und jetzt achtet drauf. Das erste des Neuen Testaments wird eröffnet mit den Seligpreisungen. Die erste Lehrrede von Jesus, die erste der fünf Lehrreden Jesu. Merkt ihr die Parallelen? Fünf Psalmenbücher, fünf Lehrreden Jesu. Der erste Psalm und die erste Seligpreisungen wird eröffnet mit einer Seligpreisung. Psalm 1,1 wird eröffnet, glückselig, die erste Seligpreisung von Jesus oder die Predigt wird eröffnet mit einer Seligpreisung. Der Psalm spricht über das Gelingen dieses Gerechten und Gesegneten. Jesus spricht in seiner Bergpredigt über den Lohn, den die bekommen werden, die glückselig sind. Psalm 1 spricht über zwei Wege, den der Gerechten und der Gottlosen. Und Jesus greift in seiner Bergpredigt die zwei Pforten auf und den breiten Weg und den schmalen Weg. Psalm 1 entlarvt die Sünder in der Gemeinde der Gerechten und Jesus spricht in seiner Bergpredigt über die falschen Propheten, die auferstehen werden inmitten unserer Leute. Dann im Psalm ist die Baummetapher drinne und Jesus spricht in seiner Bergpredigt: an den Früchten werdet ihr erkennen, wie ein Mensch ist, denn ein guter Baum bringt gute Früchte. Psalm 1 spricht über dieses Bild Baum und Spreu und bringt den Kontrast heraus. Und Jesus in seiner Bergpredigt spricht über zwei Häuser und zeigt in dieser Analogie, das eine besteht, das andere vergeht. Wenn wir im Psalm lesen, dass wir über die Weisung Gottes meditieren sollen, dann sehen wir in der Bergpredigt, wie Jesus das gemacht hat. Denn er hat über das Gesetz Gottes meditiert. Er spricht über das Töten, über das Ehebrechen und so weiter, über das Gesetz. Aber wisst ihr was? Er legt es noch viel tiefer aus. Er erfasst die Bedeutung und wendet es an. Und ganz ehrlich, wer die Bergpredigt liest, das ist erschreckend. Denn niemand von uns kann danach leben. Wer kann danach leben? Und wenn Jesus der Einzige ist, der wirklich darüber meditiert und uns zeigt, was das bedeutet, über das Gesetz Gottes zu meditieren, dann fragen wir uns, wer kann bitte so leben? Und die Antwort ist, niemand außer einer. Und das ist Jesus. Wenn wir den Psalm 1 lesen, dann sollte unsere Reaktion sein, Jesus zu verherrlichen. Denn er spricht von ihm. Er tat, was wir nicht konnten. Er hat Lust, Gottes Willen zu tun, was wir nicht konnten. Er ist der, der Tag und Nacht betete, was wir nicht konnten. Er ist der, der über die Schrift tiefgründig meditiert, sodass er sie instinktiv in den schwierigsten Momenten seines Lebens dem Teufel ins Gesicht sagte. Und daran scheitern wir in unseren Versuchungen. Er zitierte die Schrift selbst, als er stirbt am Kreuz. Und weil er das für uns tat, ruft uns der Psalm 1 auf, ihm zu folgen. Die Einladung von diesem Wort gilt an uns alle. Erfreue dich an dem Wort Gottes. Meditiere über das Wort Gottes. Ich möchte es ergänzen. Meditiere über das Fleisch gewordene Wort Gottes, über Jesus Christus. Und wenn du das tust in diesem Jahr und das in deinen Gedanken verankert wird, und in dein Herz hineinfällt und du dich darin übst, wie wir heute gelernt haben, dann wirst du anfangen, die Stimme Gottes in deinem Leben zu hören. Heute, hier und jetzt. Dann wirst du die Gegenwart Gottes erleben. Und die Bibel sagt, dann wirst du ein gesegneter Mensch sein, der wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Gottes Segen euch. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.